RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Birgit Röhricht. Die Ukraine meldet viele Tote nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Sumy. Laut Innenminister Klimenko wurden 21 Menschen getötet, nachdem eine Rakete im Stadtzentrum eingeschlagen sei. Viele weitere seien verletzt worden. Auf Bildern in sozialen Medien waren brennende Autos und zerstörte Gebäude zu sehen. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Bei beiden gäbe es einen Dissens, sagte Merz. Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen.
Der Sozialverband VDK wirft der künftigen schwarz-roten Koalition mangelnden Reformwillen im Bereich der Krankenpflege und Rentenversicherung vor. Verbandschefin Bentele sagte, sie vermisse konkrete Aussagen, wie die Finanzierungslücken geschlossen werden sollen. Wenn da nicht schnell was passiere, drohten höhere Beiträge. Ähnlich hat sich der Vorstandschef der Krankenkasse DAK Storm geäußert. Er warnte vor einem Beitrag-Tsunami. Der Mann, der gestern in Berlin-Charlottenburg von der Polizei angeschossen wurde, ist tot. Er ist am Morgen im Krankenhaus gestorben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann hatte gestern im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz einen anderen Mann im Streit erstochen. Er flüchtete in die Schlossstraße, wo er von der Polizei gestellt wurde. Als der bewaffnete Angreifer auf die Beamten zulief, gaben sie mehrere Schüsse ab. In Rom hat mit der Palmsonntagsmesse die Karwoche begonnen. Die Messe wurde nicht vom Papst geleitet, sondern von einem Kardinal. Allerdings zeigte sich Franziskus im Rollstuhl vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz. Aus Rom Lisa Weiß.
Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter heute erst freundlich, später wolkiger bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 17, Forst 16 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. Wenn man in der SPD nachfragen würde, was denn am Koalitionsvertrag besonders deutlich die Handschrift der Sozialdemokraten trägt, dann könnte man die Antwort bekommen, sinkende Steuern für Geringverdiener und der geplante Mindestlohn von 15 Euro. Genau diese Punkte im gemeinsamen Plan von Schwarz-Rot hat nun CDU-Chef und Kanzleranwärter Friedrich Merz in der Bild am Sonntag als keinesfalls sicher dargestellt. Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio.
Kurz bevor die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen, wird nochmal deutlich, beide Seiten legen die Vereinbarung zum Teil unterschiedlich aus. Vor allem bei der Frage, welche Vorhaben noch von der Finanzierung abhängen. Dass die mögliche neue Regierung die Steuern für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen wirklich senkt, ist nicht fix, sagt CDU-Chef Friedrich Merz jetzt im Interview mit der Bild am Sonntag. Die Senkung der Einkommenssteuer soll laut Koalitionsvertrag zwar in etwa 2 Jahren kommen, aber nur, wenn es der Haushalt hergibt. Betont Merz. Grund für diese Einschränkung seien Unstimmigkeiten mit der SPD während der Verhandlungen gewesen. Ähnlich sieht es beim Thema Mindestlohn aus. SPD-Chef Lars Klingbeil rechnet damit, dass er schon im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz hält auch erst 2027 für möglich. Er verweist darauf, dass laut Koalitionsvertrag die Mindestlohnkommission darüber entscheiden soll, nicht die Regierung. Ob die Koalition aus Union und SPD wirklich zustande kommt, steht Ende des Monats fest. Bis dahin sollen die SPD-Mitglieder online über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben. Bei der CDU ist dazu ein kleiner Parteitag geplant. Bis dahin will Parteichef Merz erst einmal ein paar Tage Urlaub machen, sagt er. Die letzten Monate seien extrem anstrengend gewesen.
Am Dienstag beginnt übrigens die Online-Abstimmung der SPD-Mitglieder. Mal sehen, wie das ausgeht. Jim Bob Nikschas war das. Nach einem Streit gestern Nachmittag in Berlin-Charlottenburg sind nun zwei Männer tot. Der angeschossene, mutmaßliche Angreifer ist heute Morgen nach Angaben der Behörden in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Er soll gestern im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz einen anderen Mann durch Messerstiche getötet haben. Der Täter war zunächst entkommen, wurde kurze Zeit später aber in der Schlossstraße gestellt. RBB24-Reporter Georg-Stefan Russe fasst den Vorfall zusammen.
Die Spuren in einem U-Bahnhof im Berliner Westen sind noch nicht ganz verschwunden. Zur besten Kaffeezeit gegen 16 Uhr am Samstag geraten im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zwei Männer aneinander. Dramatische Szenen spielen sich ab.
Einer von den beiden hat ein Messer eingesetzt, den anderen damit tödlich verletzt. Der Mann ist noch im U-Bahnhof verstorben. Der Angreifer ist dann mit dem Messer nach draußen gelaufen, in die Schlossstraße rein.
Berichtet Polizeisprecher Martin Strahlau. Noch mit der Stichwaffe in der Hand können sich Streifenpolizisten des Abschnitts 24 dem Täter auf Höhe Knobelsdorfstraße in den Weg stellen.
Der Mann mit dem Messer ist aus dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz rausgelaufen, hoch ans Tageslicht, in die Schlossstraße rein Richtung Schloss gelaufen und dann den Polizeikräften quasi in die Arme gelaufen. Auf sie zugelaufen, ließ sich auch nicht aufhalten und die Kollegen mussten dann von der Schusswaffe Gebrauch machen.
So Strahlau weiter. Anwohner wollen mehrere Schüsse gehört haben. Vor Ort betreuten Einsatzkräfte Zeugen des Vorfalls psychologisch. Zum Tatzeitpunkt waren viele Menschen auf dem Bahnsteig und in der Schlossstraße unterwegs. Auch die beteiligten Polizisten, die ihre Schusswaffe einsetzen mussten, wurden nach dem Einsatz betreut. Der U-Bahn-Verkehr auf der Linie U12 war über Stunden in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Worum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, erklärt Strahlau.
Solch ein Gewaltverbrechen, wie es sich heute ereignet hat, ist Gott sei Dank immer noch die Ausnahme, dass ein Messer in der Art und Weise eingesetzt wird, dass Menschen dann am Ende auch tödlich verletzt werden. Wir sind hier mit starken Kräften vor Ort, um die Sache schnell aufzuklären, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Anwohner des Sophie-Charlotte-Platzes und der Schlossstraße sind aber dennoch verunsichert.
Also sowas erwartet man nicht in Charlottenburg, also vor allem nicht hier in dem Kiez. Also ich bin hier groß geworden.
Ich dachte immer, hier ist alles ein bisschen friedlich. Bin auch nachts immer alleine unterwegs gewesen, hatte auch nie Angst. Aber jetzt, das macht mir schon ein bisschen Sorge.
Sagt eine Passantin am Sophie-Charlotte-Platz in Berlin. Der Beitrag war von Georg-Stefan Russeff. Das Wetter nach eigenem Willen beeinflussen, das ist nicht nur ein alter Traum der Menschheit, sondern bis zu einem gewissen Grad längst machbar. Man kann es regnen lassen oder örtlich die Stärke des Sonnenscheins beeinflussen. Durch die menschengemachte Klimakatastrophe sind solche Möglichkeiten noch attraktiver geworden. Wo dieses Geoengineering wirklich wirkt, erklärt ARD-Klimaredakteur Florian Zinner.
Solares Geoengineering hilft bei den Symptomen des Klimawandels, aber nicht gegen die Ursachen. Trotzdem, die Idee macht Schule, vor allem nach dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991, wodurch es auf der Erde ein halbes Grad kühler wurde. Im Kampf gegen den Klimawandel wäre das schon mal was.
Natürlich geht es bei solarem Geoengineering jetzt nicht darum, Vulkane zum Ausbrechen zu bringen, aber es geht um dasselbe Prinzip. Es geht um kleine, reflektierende Partikel in der Stratosphäre, wo tatsächlich Millionen von Tonnen dieser Partikel, Billionen von Tonnen von CO2 wettmachen könnten, also kleinste Mengen.
Diese Klarstellung kommt von Gernot Wagner, österreichisch-amerikanischer Klimaökonom an der Columbia Business School in New York. Nun weiß man von Schwefeldioxid, dass es die Ozonschicht schädigt. Deshalb gibt es noch andere Ideen, Aluminiumdioxid etwa oder Calciumcarbonat, also Kalk.
Teilweise geht es tatsächlich auch in die Richtung von Diamantenstaub. Klingt vielleicht romantisch, ist es in diesem Fall nicht.
Welche Partikel auch immer, in die Stratosphäre würden sie durch Düsenjets oder Heliumballons gelangen. Ein US-amerikanisches Start-up verkauft jetzt schon Schwefeldioxidladungen als Kühlgutschriften zur Klimakompensation, was von wissenschaftlicher Seite kritisch gesehen wird. Im großflächigen Einsatz würden wir auf der Erde von dem Unterfangen im Übrigen gar nichts mitbekommen. Höchstens die Sonnenuntergänge wären etwas roter als sonst, aber das sind sie bereits jetzt an Orten mit hoher Luftverschmutzung. Schätzungen zufolge würde ein halbes Grad Kühlung gerade mal mit 10 bis 20 Milliarden Euro zu Buche schlagen, dem Umsatz der weltweiten Kaugummiindustrie. Aber natürlich hat die Methode eine Kehrseite.
Ich muss es sehr lange machen. Das heißt, solange die CO2-Konzentration zu hoch ist, also die Ursache des Klimawandels nicht behoben ist Muss ich immer wieder Solar Geoengineering machen?
Das sagt Wilfried Rickels, Klimaökonom am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. In 5 bis 10 Jahren, schätzt er, wird das Verfahren in kleinen Maßstäben durchgeführt, wie etwa zum Schutz eines Korallenriffs. Er betont aber auch, dass es den fortschreitenden Klimawandel nicht zurückdrehen wird. Für Rickels ist die Technik deshalb eine, um im Notfall das Schlimmste zu verhindern, aber keine, um die Vorsorge außer Acht zu lassen. Auf der anderen Seite könnte das Staaten bewegen, wirklich etwas für den Klimaschutz zu tun, nämlich dann, wenn sie verhindern wollen, dass der Erde tatsächlich irgendwann diese Sonnenbrille aufgesetzt werden muss.
Florian Zinner war das aus der ARD-Redaktion Umwelt und Klima.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Im Nachkriegsdeutschland war Günter Grass einer der bekanntesten Schriftsteller. Er beteiligte sich auch immer wieder meinungsstark an öffentlichen Debatten, geriet gegen Ende seines Lebens aber als moralische Instanz nochmal ziemlich unter Kritik. Heute vor 10 Jahren ist Grass mit 87 in Lübeck gestorben. NDR-Kulturredakteur Alexander Soloch erinnert an ihn und sein Schaffen.
Worüber ich schreibe, über das Essen, über Gäste, über Hülsenfrüchte und wie verschieden die Erbsen, über das Fett und den Kot und das Salz und den Mangel, über den Überfluss.
Mit allen Sinnen hat Günter Grass sein langes Leben aufgesogen und genossen, die Merkwürdigkeiten und Frivolitäten des Lebens überhaupt, und daraus ein gewaltiges Werk geschaffen, ein Jahrhundertwerk ohne Zweifel. Sein erster Roman, Die Blechtrommel, 1959 erschienen, öffnete Grass das Tor zum Ruhm. Gerade als die junge Bundesrepublik sich anschickte, es sich im frischen Wohlstand behaglich einzurichten, rüttelte der 32-jährige geborene Danziger an ihrer Geschichtsvergessenheit. Und auf einmal traute sich wieder jemand, tief ins Füllhorn der deutschen Sprache zu greifen.
Eine halbe Generation älteren Autoren, also Günter Eich und Heinrich Böll, gehörten zu der Gruppe, die nach dem Krieg eine beschädigte deutsche Sprache vorgefunden haben, durch die Zeit des Nationalsozialismus, und das führte zu der sogenannten Kahlschlagliteratur, also eine sehr karge, sehr eingeengte Sprache. Und bei mir war es sehr deutlich, dass man die Sprache, nur weil sie missbraucht worden ist, nicht dafür bestrafen darf. Dass es mein Bedürfnis war, dass ich dann auch alle Register ziehen kann.
Diese barocke, prachtvolle, reiche, bisweilen vielleicht überreiche Sprache gibt allen seinen knapp 20 Prosawerken das Gepräge. Von Katz und Maus bis Ein weites Feld, von Der Butt bis Im Krebsgang. Einer, der so über das Wort verfügte, wurde schnell für die Politik interessant. Und die Politik reizte auch ihn. Als Weggefährte Willy Brandts zog Grass wahlkämpfend durch die Republik und ließ sich von konservativen Störern erst so richtig in Stimmung bringen, wie hier 1965 in Cloppenburg.
Artikulieren Sie doch Ihre Zwischenrufe, wenn Sie es können!
Seit Anfang der 70er Jahre lebte Günter Grass in Schleswig-Holstein. Hier überraschte ihn im Oktober 1999 die Nachricht, er sei der neue Literatur-Nobelpreisträger.
Nein, Schock war es nicht. Es war Freude, auch ein gewisser Stolz und eine Genugtuung.
7 Jahre später fiel ein großer Schatten auf ihn, als er in seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel bekannte, er sei als Heranwachsender Mitglied der Waffen-SS gewesen. Eine entsetzte Öffentlichkeit fragte sich, wie hatte gerade der immer wieder als moralisch unanfechtbarer Mann aufgetreten war, diese Geschichte von der eigenen Verführbarkeit so lange verschweigen können.
Wer richten will, mag richten. Nur was ich jetzt zurzeit erlebe, das führt zu einem Aburteilen, ja auch zu einer, als sollte ich zu einer Unperson machen und all das im Nachhinein in Frage stellen, was mein späteres Leben ausgemacht hat.
Vielleicht hat Günter Grass die Rolle des grollenden Belehrers der Nation allzu sehr ausgereizt. Aber wie immer man im Einzelnen seine Wortmeldungen beurteilt, er bleibt in Erinnerung als Magier der Sprache, der unter seinem gewaltigen Schnurrbart ein verschmitztes, bezauberndes Lächeln versteckte.
Alexander Soloch war das zum 10. Todestag von Günter Grass.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und dazu begrüßt sie Astrid Kretschmer im Studio. Für Eintracht Frankfurt geht es heute zum Abschluss des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte für den Einzug in die Champions League. Die Hessen erwarten den abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim und wollen mit einem Sieg die Konkurrenz auf Distanz halten. Peter Sänger.
Für Eintracht Frankfurt geht die Bundesliga-Saison in die entscheidende Phase. Der Champions League-Kandidat nimmt Heidenheim sehr ernst und wird doch von den beiden Europa-League-Spielen gegen Tottenham in Beschlag genommen. Diese internationalen Duelle mögen körperlich belastend sein, sind fürs junge Eintracht-Team aber auch enorm hilfreich.
Wenn du dann nochmal in diesem imposanten Stadion gegen eine Mannschaft aus der Premier League, die mit ihrer Top 11 jetzt da unterwegs sind, wenn du da dann bestehst, auch die Art und Weise, dass wir uns mit allem gewehrt haben, was wir hatten, aufopferungsvoll gekämpft, das war auch genau die Message, die wir den Jungs mitgegeben haben. Das ist natürlich extrem hilfreich, dann auch für weitere Schritte in der Entwicklung zu gehen.
Jetzt also Heidenheim. Dort zog die Teilnahme in der Conference League Abstiegskampf in der Liga nach sich. Gegen Heidenheim will Trainer Toppmöller die gute eigene Ausgangslage nicht verspielen.
Jetzt kommt ein Gegner zu uns, der ums Überleben kämpft und die das auch mit Sicherheit so auf den Platz bringen werden. Und für uns geht es einfach darum, hier zu Hause gemeinsam mit unserem Publikum, das wir mit Sicherheit in diesem Spiel extrem brauchen werden, auch um das Spiel zu gewinnen, alles auf den Platz zu bringen, was wir haben. Es ist die berüchtigte Crunch-Time und da geht es darum, da zu sein und das wollen wir zeigen.
Mit Sicherheit wieder im Tor steht Kaua Santosch. Mit Paraden wie beim 1:1 in Tottenham, der finanzstarke Clubs auf sich aufmerksam macht. Die Fans sehen es neben Stolz mit Verdruss.
Nicht nur zum Verdruss der Fans. Uns gefällt es natürlich auch nicht immer ganz so gut.
Schlaflose Nächte bereiten gute Spielerleistungen Dino Toppmöller nicht.
Ich glaube, dass es für ihn schon darum geht, regelmäßig auf diesem Level zu performen. Und das hat er jetzt in diesen wenigen Einsätzen auch gezeigt, was er drauf hat, was er kann. Und da ist er auf einem richtig guten Weg, sich zu entwickeln. Aber ein Zeitfenster kann ich dir jetzt nicht geben, wie lange er hier bleiben soll. Am liebsten so lange, wie es geht, weil es einfach ein Torwart ist, dem auch die Zukunft gehört, der insgesamt auch mit dem Verein weiter wachsen soll.
Wachsen soll an Spieltag 29 in jedem Fall das Frankfurter Punktekonto. Und zwar um genau 3.
Es geht für uns darum, dass wir genauso auftreten, wie wir das im letzten Heimspiel hier gemacht haben gegen den VfB. Diese Galligkeit, diese Gier, die wir auf den Platz gebracht haben, müssen wir da auch wieder auf den Platz bringen. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir am Ende die 3 Punkte dann auch hier behalten.
Kommt es so, wäre die Eintracht weiterhin Tabellendritter. Schöne Aussichten für Frankfurt am Main.
Frankfurt gegen Heidenheim. Spielbeginn ist 17.30 Uhr und das erste Sonntagsspiel bestreiten ab 15.30 Uhr der VfB Stuttgart und Werder Bremen ausführlich live hier im RBB 24 Inforadio im Laufe des Nachmittags und am frühen Abend. Noch eine Meldung aus der zweiten Liga. Die schwere Verletzung des Ex-Hertha-Profis Jessica Gangkamp hat sich leider bestätigt. Der Angreifer von Hannover 96 erlitt im Spiel gegen die SV Elversberg einen Schien- und Wadenbeinbruch. Gangkamp, für diese Saison von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, ist noch gestern Abend operiert worden. Er fällt damit für eine lange Zeit aus, wie Hannover mitteilte. Der Blick zum Handball. Der THW Kiel darf weiter vom 13. Pokaltriumph träumen. Die MT Melsungen auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte hoffen. Im Finale um den DHB-Pokal kommt es heute zum Duell zwischen dem Handball-Rekordsieger und dem Vorjahresfinalisten. Daniel Neuhaus heißt der Mann.
Das Finale wird auch ein Duell der Gegensätze sein, zumindest was die Titelsammlung angeht. Der Rekordpokalsieger und Rekordmeister THW Kiel trifft auf die bis jetzt noch komplett titellose MT Melsungen. In der Bundesliga allerdings zeigt sich Melsungen in deutlich besserer Verfassung als der THW Kiel. Heute spielt das allerdings keine Rolle, versichern die Melsunger und hoffen die Kieler. Nach dem nervenstarken Auftritt des THW beim Halbfinalsieg über die Rhein-Neckar-Löwen geht Kiel auf jeden Fall mit viel Selbstvertrauen ins Endspiel. Melsungen hatte im zweiten Halbfinale durchaus Mühe mit dem Zweitligisten aus Balingen. Einen klaren Favoriten gibt es vor dem Endspiel deshalb nicht. Spannung ist garantiert.
Los geht's um 15.30 Uhr. Und noch schwimmen. Als Kind hatte Lukas Mertens ein großes Vorbild, Paul Biedermann. Jetzt hat der Olympiasieger den Weltrekord seines Idols geknackt. Lars Becker.
Jetzt hat er ihn doch geknackt, den historischen Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm blieb Olympiasieger Lukas Mertens in 3 Minuten 39,96 Sekunden 1/1000stel unter der Zeit von Biedermann bei dessen WM-Triumph 2009 in Rom, damals geschwommen mit den auftriebgebenden Anzügen. Mertens war direkt aus dem Höhentrainingslager aus der spanischen Sierra Nevada angereist. Diesen Weltrekord müsse er jetzt erstmal sacken lassen, sagte Mertens nach seinem Triumph. Vor knapp einem Jahr hatte er die Bestmarke bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch knapp verpasst. Anschließend wurde Mertens in Paris Olympiasieger. Mit seinem Weltrekord von Stockholm setzt Mertens auch schon mal ein dickes Ausrufezeichen hinsichtlich der WM Anfang August in Singapur.
Und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Was dem Schwarm nicht nützt, nützt auch der Biene nicht. Dieser Satz steht auf einem Schreibblock, der derzeit als Werbemittel auf eine der großen historischen Ausstellungen des Jahres vorausweist, auf Marc Aurel in Trier ab 15. Juni. Willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Trier, die Großstadt im Westen Deutschlands, hat nicht nur eine Reihe von bedeutenden Welterbestätten aus der Römerzeit, immerhin war sie zeitweilig politisches Zentrum des Reiches, Trier hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder durch beeindruckende Ausstellungen von sich reden gemacht, beeindruckend sowohl für die Fachwelt als auch für das breite Publikum. 2007 ging es um Kaiser Konstantin, der im 4. Jahrhundert die christliche Religion erlaubte, 2016 um den Exzentriker Nero und 2022 um den Untergang des Römischen Reiches. Daran schließt sich in diesem Jahr die Vergegenwärtigung des Philosophenkaisers Marc Aurel an. Sowohl im Rheinischen Landesmuseum unter dem Titel Kaiser, Feldherr, Philosoph als auch im Stadtmuseum Simeonstift, wo durch die Jahrhunderte hinweg die Frage behandelt wird, was ist gute Herrschaft? Letzte Woche wurde das Projekt in Berlin vorgestellt. Ich sprach mit der Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Heike Otto, und der Leiterin für Ausstellungen beim Rheinischen Landesmuseum, Anne Kurzke. Die erste Frage an Heike Otto, warum sollten wir uns mit Marc Aurel unbedingt beschäftigen, der von 161 bis 180 nach Christus regierte?
Also ich glaube, Marc Aurel ist eigentlich der römische Kaiser, der sozusagen der Inbegriff eines guten Kaisers ist und eines guten Herrschers ist. Und das ist, glaube ich, schon in seiner Geschichte, in seiner Historie, seinem Leben entsprechend begründet. Ganz einfach, weil er auch schon sehr schnell von Zeitgenossen als der optimale Kaiser dargestellt wurde. Und er ist halt jemand gut berühmt geworden durch seine Selbstbetrachtungen. Ich meine, dass wir sie haben, ist was ganz Fantastisches. Vor allen Dingen, sie waren ja nie dafür gedacht, dass jemand Fremdes sie eigentlich lesen soll. Da sind halt sehr viele Ansätze drin, wo wir auch heute noch sagen würden, sich selber zurücknehmen, an die Gemeinschaft denken, das sind eigentlich so genau noch die Ideale, die wir eigentlich heute auch noch von Politikern erwarten.
Bei anderen, vielleicht nicht ganz so gut regierenden Kaisern gibt es große Bauwerke. Man kann über Brände erzählen, man kann über viele andere Sachen erzählen. Was ist denn übrig geblieben von dieser Regierung?
Ja, das ist natürlich die Grundaufgabe natürlich der musealen Vorbereitung von so einer Ausstellung, ne? Aber Sie haben vollkommen recht, Marc Aurel war niemand, der sich jetzt durch große Bauten hervorgetan hat. Was interessant ist, ist, dass zu seiner Zeit und vielleicht auch generell im zweiten Jahrhundert gerade die Provinzen eigentlich geblüht haben. Also viele Städte dort auch ertüchtigt worden sind, unter anderem die Stadt Trier, wo wir die Ausstellung ja auch zeigen werden. Da ist viel an Infrastruktur und an Großbauten auch entstanden. Und wir versuchen natürlich genau diese Bauwerke in der Ausstellung auch zu Wort kommen lassen und möchten natürlich auch, dass die Gäste der Ausstellung auch das antike Trier besuchen.
Große Bauwerke kann man natürlich nicht in ein Museum holen. Was zeigen Sie in der Ausstellung im Museum?
Von bis, von der kleinen Münze bis zu einer Anmutung der Marc-Aurel-Säule in Rom, die ja seine Taten als Kaiser und vor allem als Feldherr herausstellt. Und die ist uns tatsächlich auch ganz besonders wichtig in der Ausstellung. Denn das Bild des Kaisers Marc Aurel, der sich für die Philosophie interessiert, die Philosophie liebt und eben dieses große philosophische Werk der Selbstbetrachtung geschrieben hat, der gleichzeitig aber in seiner Regierungszeit auch als ja sehr durchsetzungsstarker Feldherr auftritt und eben diese wirklich großen und langwierigen Kämpfe der Markomannenkriege bestritten hat, das gehört eben auch zu seiner Biografie.
Wir haben hier die Generaldirektorin der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Das Schöne ist ja, es gibt nicht nur ein Museum, es gibt einen Verbund. Es gibt einen Verbund mit Burgen, Schlössern, Altertümern, mit der Landesarchäologie, auch mit anderen Museen. Wo macht sich das bemerkbar in dem Konzept dieser Marc-Aurel-Ausstellung?
Vielleicht zum Ersten, also das Konstrukt, was wir in Rheinland-Pfalz haben, das ist wirklich großartig. Wenn wir eben die drei Landesmuseen, die zu der GDKE gehören, also Koblenz, Mainz, Trier, die ganzen staatlichen Burgen und Schlösser, Archäologie und Denkmalpflege. Und alle Direktionen haben sich sozusagen überlegt, wie können sie auch ihren Beitrag zu Marc Aurel leisten. Das heißt, in Mainz, und das läuft jetzt schon, ist traditionell immer eine ausstellungsbegleitende Veranstaltungsreihe, also Vorträge, die sich rund um Themen mit Marc Aurel beschäftigen. In Koblenz läuft eine Ausstellung der Archäologen, die auch genau das ist, die die Zeit sozusagen in den Blick nimmt. Jetzt bei Marc Aurel hat es nicht ganz so viel Anknüpfungspunkte bei Burgenschlösser Altertümer gegeben, aber auch dort macht man sich Gedanken jetzt für die im Herbst zu eröffnenden Villa Ludwigshöhe, wo ja eben auch Ludwig der Erste, ein Herrscher, vor Ort war. Auch da wird es Veranstaltungen geben, die sich dort mit diesen beiden Persönlichkeiten, sage ich mal, oder was bleibt eigentlich vom Bild der guten Herrschaft übrig. Und worüber ich auch sehr glücklich und froh bin, ist, wir sind ja selber schon landesweit aufgestellt, aber es gibt eben auch noch andere Museen in der Region. Also die Römervilla Ahrweiler wird eine eigene kleine Ausstellung zu Marc Aurel machen. Jetzt nicht Marc Aurel zeitlich, aber immerhin die Römer im Blick, hat auch das Museum in Speyer in diesem Jahr mit einer Ausstellung zu Cäsar und Kleopatra, die in Kürze eröffnet wird. Also im Moment ist es wirklich wieder so ein Jahr Rheinland-Pfalz im Zeichen der Römer.
Und weil Sie das eben angesprochen haben mit der Villa Ludwigshöhe, also mit dem bayerischen König Ludwig I., wie sehr war Marc Aurel denn ein sozusagen Role Model für gutes Regieren späterer Jahrhunderte? Es hat ja viele Herrscher gegeben, die sich vielleicht den Anschein gegeben haben eines Philosophen auf dem Königsthron, aber dann doch anders gehandelt haben.
Ja, die Selbstbetrachtung führen ja nach der Zeit von Marc Aurel lange Zeit so ein Schattendasein. Wir wissen ganz wenig über die Überlieferung, aber sie werden dann im 16. Jahrhundert zum allerersten Mal aus dem Griechischen, sie wurden also auf Griechisch geschrieben, ins Lateinische übersetzt und dann wirklich schlagartig in unglaublich viele Sprachen. Also im 16. Jahrhundert kommt es eigentlich zu dieser Wiedergeburt dieses Philosophenkaisers, als dass er in der Antike vielleicht gar nicht so gesehen wurde. Ab dann, und das ist ja das große Zeitalter des Humanismus und später dann der Aufklärung, dann wird Marc Aurel wirklich ein Role Model für alle Herrscher, die sich natürlich als modern, als aufgeklärt auch darstellen möchten. Und da beginnt eigentlich wirklich der Siegeszug von Marc Aurel als Philosophenkaiser.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wenn jetzt zur Eröffnung oder auch später ein aktiver Politiker, eine Politikerin, ein Verwaltungsmitarbeiter in diese Ausstellung geht, was sollte er nicht verpassen, um vielleicht anschließend besser regieren, besser verwalten zu können?
Ich wäre schon dankbar, wenn zum einen ja sehr, sehr, sehr viele in die Ausstellung kommen und sie sich auch anschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sozusagen die Ausstellung den Ansporn gibt, sich mal mit den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel zu beschäftigen. Also eben dieses seinen Dienst in die Öffentlichkeit oder in das Allgemeinwohl zu stellen. Also wenn allein sich darüber mehr Gedanken gemacht würden und man sich überlegt, wie das sozusagen das eigene Selbst beeinflussen könnte, wäre ich da schon sehr, sehr glücklich.
Die Leiterin für Ausstellungen beim Rheinischen Landesmuseum Trier, Anne Kurzke, und eben nochmal Heike Otto, Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, zur Landesausstellung über den Philosophenkaiser Marc Aurel ab 15. Juni in Trier, im dortigen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. Und dieses grenzt direkt an eines der berühmtesten Bauwerke der Römerzeit in Deutschland, an die Porta Nigra, das alte Stadttor. Was dem Schwarm nicht nützt, nützt auch der Biene nicht. Ausdruck einer für einen Kaiser eher ungewöhnlichen Selbstbescheidung bei Marc Aurel. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Bernau Süd und Bernau Nord laufen Leute auf der Fahrbahn. Und Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring in beiden Richtungen. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf sind ebenfalls Personen auf der Fahrbahn unterwegs. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lee ist Stau an einer Baustelle 30+. Und in der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder, Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier sind es 20 Minuten mehr für Sie. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Sumy sollen 21 Menschen getötet worden sein. Nach Behördenangaben schlugen Raketen im Stadtzentrum ein. Der Bürgermeister von Sumy sprach von einer schrecklichen Tragödie. Christoph Johansen.
Der Angriff ereignete sich demnach, als Menschen vor Ort sich gerade für die Feiern zum Palmsonntag versammelten. Auf Bildern waren brennende Autos und schwere Verwüstungen zu sehen. Laut Präsident Selenskyj wurden unter anderem eine Ausbildungseinrichtung und mehrere Häuser getroffen. Nach Angaben pro-russischer Militärblogger galt der Angriff mit Raketen des Typs Iskander einem Kongresszentrum. Dort hätten sich ukrainische Militärs aufgehalten.
Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Der Sozialverband VDK wirft der künftigen schwarz-roten Koalition mangelnden Reformwillen im Bereich der Krankenpflege und Rentenversicherung vor. Verbandschefin Bentele sagte, sie vermisse konkrete Aussagen, wie die Finanzierungslücken geschlossen werden sollen. Wenn da nicht schnell was passiere, drohten höhere Beiträge. Ähnlich hat sich der Vorstandschef der Krankenkasse DAK Storm geäußert. Er warnte vor einem Beitragstsunami. Israel weitet seine Militäreinsätze im Gazastreifen aus. Wie die Armee bestätigt hat, ist dabei auch ein Krankenhaus im Norden des Palästinensergebietes beschossen worden. Dort habe die Terrormiliz Hamas eine Kommandozentrale unterhalten, hieß es. Nach Angaben der Klinikleitung wurden Teile des Krankenhauses zerstört. Das Personal brachte die Patienten nach einer israelischen Vorwarnung in Sicherheit. Ein Intensivpatient habe aber nicht überlebt. Der Mann, der gestern in Berlin-Charlottenburg von der Polizei angeschossen wurde, ist tot. Er ist am Morgen im Krankenhaus verstorben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann soll gestern in einer U-Bahn einen anderen Mann im Streit erstochen haben. Am Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz flüchtete er auf die Straße. Katharina Trümper.
Polizisten wollten ihn dort stellen. Daraufhin lief er laut Polizei mit einem Messer auf die Beamten zu, die mehrere Schüsse abgaben. Der Angreifer wurde schwer verletzt und notoperiert, überlebte aber nicht.
Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wolkig und einzelne Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Zurzeit haben wir in Berlin Friedrichshagen 19, Senftenberg 22 Grad. Morgen dann mehr Wolken als Sonne bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Heute mit Markus Latorn.
Manche meinen, rechts und links kann man nicht verwechseln, wär ich ein Irrtum.
Mit seinem kurzen Gedicht Lichtung nahm der Dichter Ernst Jandl 1966 den ideologischen Kampf zwischen Kommunisten und Faschisten aufs Korn. Links und rechts, das ist nicht nur ein Orientierungsrahmen, um im Alltag die Richtung zu bestimmen. Die Begriffe sind aufgeladen ohne Ende in der Politik, in der Kultur, beim Essen, in der Religion. Was es mit diesem begrifflichen Paar auf sich hat? Das erfahren Sie in den nächsten 25 Minuten bei Leben im RBB 24 Inforadio. Am Anfang blicken wir auf mittlerweile fast vergessene Opfer von Diskriminierung, an die die meisten kaum denken. Linkshänder galten in unserer Kultur lange Zeit als falsch, anders, und nicht ganz klar im Kopf. Nur 10% der Bevölkerung sind es den Statistiken zufolge. Und dementsprechend sind fast alle Alltagsgegenstände auf Rechtshänder ausgelegt. Musikinstrumente, Scheren oder Türklinken sind von Natur aus nicht linkshänderfreundlich. Auch das Schreiben mussten diese Menschen früher unter Androhung von Strafe und Verächtlichmachung mit rechts lernen. Aber könnte es sein, dass es in Wirklichkeit viel mehr Linkshänder gibt als angenommen? Miron Tenenberg war dem auf der Spur.
Oliver Gössel aus Templin hat seine Linkshändigkeit erst mit 30 entdeckt.
Und dann lief das Karussell rückwärts und dann ordnete ich alle Erlebnisse nochmal unter diesem neuen Aspekt, auch betrachtend aus der neuen Perspektive.
Und plötzlich hatten seine innere Unruhe und seine Anstrengungen, die er immer mit sich schleppte, ein Ende. Das ist jetzt 27 Jahre her.
Und dann hat sich in meinem Leben ganz viel zusammengefügt, was vorher so einzeln nicht aufgelöst werden konnte, für sich stehen blieb. Und auf einmal ergab alles eine große Verbindung.
Denn was viele Menschen nicht wissen, so beschreibt es die psychologische Psychotherapeutin Marina Neumann, es gibt negative Effekte einer unterdrückten Linkshändigkeit. Auch sie hat erst als Erwachsene ihre Veranlagung entdeckt.
Und das war eine ganz neue Körpererfahrung auch, die ich dadurch bekommen habe, die ich unglaublich gut fand, weil mir das eine neue Sicherheit im Körper vermittelt hat. Als Kind bin ich immerzu gestolpert, irgendwo angestoßen, weil ich war im Körper verunsichert.
Für sie begann der Leidensweg schon früh.
Schon die Kita war ein Graus für mich und vor allem dann die Einschulung ab der ersten Klasse, wo mir von Anfang an deutlich zu verstehen gegeben wurde, wir schreiben hier nicht mit links, wir schreiben hier mit rechts. Und wenn ich dem nicht gefolgt bin, gab es auch schon mal ab und zu eine Ohrfeige. Das heißt, von Anfang an wurde ich zum Schreiben mit rechts gezwungen. Und dadurch wurde die Schule mir sehr schnell verleidet.
Aufgrund ihres eigenen Lebens- und Leidensweges hat sie sich dann auf sogenannte Rückschulungen konzentriert. Denn ihrer Erfahrung nach seien das Personal in Kitas und Schulen dafür nicht sensibilisiert. Es gäbe kaum Forschungsergebnisse zum Thema Linkshändigkeit, was es schwieriger macht, es in den Fokus der Kindererziehung zu setzen und der Gesellschaft insgesamt. Offiziell gehe man zwar von einem linkshändischen Bevölkerungsanteil von 10-15% aus, doch diese Werte werden als stark verzerrt angesehen. Sofern es keine bewusste oder unbewusste Umerziehung gäbe, geht man eher von gleichen Anteilen unter den Menschen aus. Für Marina Neumann ist das ganz klar.
Ich denke, dass das Verhältnis eigentlich 50-50 ist.
Daher bietet sie ihre Rückschulungen für Menschen in allen Lebensphasen an, bis ins hohe Alter. Den Anfang bildet immer eine zweistündige Anamnese mit einfachen Übungen.
Wenn ich mit Menschen arbeite, sei es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, das ist egal. Mir ist es ganz wichtig, dass diese Menschen bei der Testung überhaupt mal ein Gefühl für die linke Hand bekommen und auch ansatzweise eine Erfahrung mit ihrer linken Hand machen dürfen, die sie bis dahin nie benutzt haben. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Es geht nicht nur um feinmotorisch irgendwelche Aufgaben abzuklappern, sondern es geht um dieses Gefühl, was es heißt, wenn man sozusagen seine dominante Hand wieder auf ganz einfachem Niveau in Betrieb nimmt.
Der Gitarrist Oliver Gössel landete irgendwann bei Marina Neumann. Davor war sein vermeintlich normales, rechtshändiges Leben von einem diffusen Leid geprägt.
Äußern tut sich das durch eine Schüchternheit, also dass man eben nicht aktiv wird, ne? Dass man erstmal abwartet, als ob man in Watte gepackt ist oder man steht und schaut und kommt nicht in die Bewegung, weil man irgendwie wie gefangen in sich selbst ist.
Die Psychotherapeutin Marina Neumann bestätigt, dass die Symptome einer unterdrückten Linkshändigkeit denen von ADHS, ADS oder Depressionen gleichen können. Durch die Rückschulungen hätten sogar Menschen aus Psychiatrien eine deutliche Linderung ihrer Leiden erfahren.
Es geht ja wirklich um die Ursachenklärung. Und wenn die Ursache eine unterdrückte Linkshändigkeit ist, ist es im Grunde egal, wie die Diagnose heißt. Wichtig ist bei Krankheiten ja immer und auch bei psychischen Erkrankungen an die Ursache ranzugehen. Und die Ursache bei unterdrückten Linkshändern ist wirklich der entscheidende Wandel, oder der entscheidende Schritt, um überhaupt einen Wandel herbeizuführen und auch eine Gesundung.
Für Oliver Gössel hat der Leidensweg dann schnell ein Ende gefunden. Mittlerweile steht er mit beiden Beinen fest im Leben.
Dieses ganze Zermürben, dieses Hin und Her und Denken und Verwerfen und ach, hätte ich es mal so gemacht, ach nee, hätte ich es doch lieber so gemacht. Und also das ist weg. Ne? Ich habe jetzt eine Situation vor mir, ich weiß sofort, wie ich die einschätze, wie die auf mich wirkt, was ich in der Situation brauche. Das sind so die Handwerkstechniken, die ich mir dann erarbeitet habe. Ne?
Lediglich an der Gitarre benutzt er noch die rechte Hand.
Und das habe ich nie zurückgeschult, weil ich weiß, ich brauche mindestens 2 Jahre, um mein Spielniveau drehen zu können. Und dazu war ich bislang zu bequem.
Sagt Oliver Gössel, der seine Linkshändigkeit erst spät im Leben entdeckt hat. Ein Beitrag war das von Miron Tenberg. Ich habe mich diese Woche ein wenig in Berlin herumgetrieben, um verschiedene Leute zu fragen, die linke oder die rechte Hand. Kann das zu Missverständnissen in verschiedenen Situationen führen? In einem pakistanischen Restaurant in Berlin-Schöneberg bin ich an der Theke mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der vor über 25 Jahren aus der Türkei nach Berlin übersiedelte und sich als gläubigen Muslim bezeichnet. In Bezug auf seine Religion hat er eine klare Haltung.
Linke Hand ist unrein, weil damit machen wir, oder was heißt hier, machen wir, wir machen uns damit sauber. Was die Europäer das nicht kennen. Begrüßung machen wir immer mit der rechten Hand. Wir geben niemals die linke Hand. Wenn ich ihn als Muslim die linke Hand gebe, das ist eine Beleidigung für ihn.
Und der Wirt des Restaurants stimmt ihm zu.
Und das Muslims in rechter Hand ist ja so, unsere diese Finger, wenn wir die Koran lesen, dann gehen wir mit diesen Finger nur über Koran. Deswegen die rechte Hand ist ja heilig. Und linke Hand, wie der Kollege gesagt hat, das ist unrein, damit wir machen sauber, wischen und alle sowas so eine Sachen, ja.
Es gibt allerdings auch eine Gruppe, die bewusst die linke Hand ehrt, zumal bei der Begrüßung, nämlich die Pfadfinder. Ich habe mich mit Lukas Kison vom Landesverband Berlin-Brandenburg des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder getroffen und habe ihm in für mich ungewohnter Weise meine linke entgegengestreckt. Woher kommt diese Tradition?
Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen in der Legende. Pfadfinden ist ja ungefähr 120 Jahre alt insgesamt und ist erfunden von einem britischen Kolonialoffizier. Das ist eine Sache, mit der wir uns mittlerweile eher kritisch auseinandersetzen. Und der hat so ein paar Legenden auch mitgebracht darüber, dass bestimmte afrikanische Völker, das sind 3 verschiedene Legenden, also kann auch gut sein, dass keine stimmt, sich die linke Hand geben würden, weil nur besonders mutige Leute das machen würden, weil man dafür den Schild ablegen muss. Das ist eine Sache, die ich als Kind schon nicht mehr gelernt. Das ist eher, also erzählen wir unseren Kindern heute auch nicht mehr. Wir sprechen eher davon, dass es die linke Hand ist, die Hand, die vom Herzen kommt. Was es noch gibt, ist, dass wir in Deutschland vor allen Dingen den kleinen Finger auch abspreizen dabei. Das ist wohl ein Erkennungszeichen aus der Zeit des Nationalsozialismus, als wir verboten waren. So dass man eben, wenn ich jetzt den kleinen Finger abgespreizt hätte, vorhin, als wir uns die Hand gegeben haben, das wäre dir gar nicht aufgefallen. Und ich hätte halt erkannt, okay, gehört er zu uns, gehört er nicht zu uns.
Ganz so strikt wird es bei den Pfadfindern nicht gehandelt.
Ich muss schon zugeben, dass in den meisten Fällen wir uns dann doch häufig auch eher die rechte Hand geben. Also es ist mal so, weil wir natürlich auch ganz normale Menschen sind. So. Ja, aber es ist schon was Besonderes, gerade in Versprechenssituationen. Also wenn wir das Pfadfinderversprechen ablegen, da wird es natürlich auch gemacht, dass man dann mit der rechten Hand den Pfadfindergruß macht und sich mit der linken Hand die Hand gibt. Ja, und auch ansonsten ist es schon auch ein Erkennungszeichen untereinander. Und das ist auch so ein bisschen immer die Idee gewesen, dass auch, wenn man jetzt in anderen Kontexten ist, einfach so im Leben und eben merkt, ah, hier sind jetzt wir 2 Pfadfinder, erkennt man sich dadurch eben.
Früher lernte man, dass gutes Benehmen den richtigen Gebrauch der Hände voraussetzt, aber heute haben sich die Sitten gewandelt. Fulya Sonnenschein sieht das als Kniggetrainerin und als Coach für interkulturelle Kompetenz in vielen Situationen. So auch beim Essen.
Wenn man jetzt Linkshänder ist, ja, und das so praktiziert, ist das völlig in Ordnung. Oder sie kommen tatsächlich aus Mexiko oder aus den USA und sie schneiden sich ihr Steak in kleine Stückchen und nehmen dann die Gabel in die rechte Hand und essen mit rechts, mit der linken Hand unterm Tisch, den Colt haltend, ja, das ist nämlich eine Tradition dort. Dort haben die mit der linken Hand immer den Colt bereit gehabt und diese Tradition, dieser Standard hat sich durchgezogen bis in die heutige Zeit. Wir mussten das nicht tun. Wir hatten also die linke Hand zur Verfügung und halten da gerne die Gabel.
mit.
Irritiert, so die Kniggetrainerin, sollte man sich nicht zeigen, wenn jemand sein Besteck auf ungewohnte Weise hält. Vermutlich wäre das eher unhöflich.
Bevor ich bewerte, frage ich mein Gegenüber, was bedeutet denn das jetzt für Sie in diesem Fall? Ich würde die Situation so bewerten. Und da ist mir bisher noch nie eine patzige Antwort entgegengekommen. Die Leute sind immer froh, wenn man nachfragt und sie verstehen möchte. Und wir wollen ja alle verstanden werden.
Und so stört es weder den Wirt noch den muslimischen Gast im pakistanischen Restaurant, wenn andere Gäste lieber mit der linken Hand essen.
Jedem selber überlassen. Also da sage ich jetzt nicht als was weiß ich Muslim, wo der weiß, der hat keine Ahnung. Nee, jeder ist auf sich gelassen. Er kann es. Nee, ist da, gibt's keine Probleme. Wir sind Muslim, aber wir sind nicht radikal.
Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio, am Mikrofon Markus Latton. Und heute geht es um die Frage links oder rechts. Oder vielleicht sogar beides. Eben haben wir einiges erfahren über das Linkshänder-Dasein und seine Ursachen in unseren Gehirnen. Aber jetzt wollen wir nochmal politisch werden. Bei der letzten Bundestagswahl konnte die AfD stärkste Oppositionspartei werden, aber auch die Partei Die Linke schaffte einen Achtungserfolg, vor allem bei jungen Menschen. Der alte politische Gegensatz, den der Dichter Ernst Jandl versuchte auf den Punkt zu bringen, er spielt auch heute noch eine Rolle in der sogenannten politischen Mitte, wo wir linke und rechte Positionen finden, aber auch an den Rändern, an den Extremen. Und gleichzeitig fremdeln viele Menschen mit dieser starren Unterscheidung und fühlen sich keiner Seite zugehörig. Ich habe mich dazu ausgetauscht mit Professor Hendrik Hansen. Er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule des Bundes und forscht zu politischem Extremismus. Wir haben uns am Reichstagsufer in Berlin-Mitte getroffen und uns zu Beginn über die Frage unterhalten, Rechts- und Linksextremismus. Sind das heutzutage noch brauchbare Kategorien?
Ja, da muss man zwei Punkte sagen. Also zum einen taugt der Begriff des politischen Extremismus allgemein und die Unterscheidung Links- und Rechtsextremismus im Jahr 2025 sehr wohl noch etwas. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Grenzen teilweise verschwimmen. Der Punkt ist ja, dass beide erstmal die Gemeinsamkeit haben, dass sie sich gegen die Grundsätze einer verfassungsmäßigen Ordnung, wie wir sie in westlichen Demokratien haben, wenden. In Deutschland spitzt man das zu oder hat das Bundesverfassungsgericht das zugespitzt im NPD. Urteil 2017, dass es um drei Punkte geht: die Menschenwürde, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Das sind die Kernpunkte, das ist die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung. Wer die in Frage stellt, der ist ein politischer Extremist. Und das ist erst einmal die Gemeinsamkeit, die Links- und Rechtsextremisten haben. Muss man gleich hinzusagen. Und daneben gibt es noch andere Formen des politischen Extremismus. Aber da kommen wir vielleicht ja noch gleich dazu.
Genau, da würde ich auch mal kurz einhaken. Viele Menschen würden sagen, der Rechtsextremismus ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher, gerade in Deutschland. Es gibt mehr gewaltbereite Rechtsextremisten, die auch wirklich Menschen ermordet haben, Menschen ermorden. Bei Linksextremen sieht man das wahrscheinlich eher in der historischen Vergangenheit, zumindest hier in Europa. Ist das denn ein Unterscheidungsmerkmal, was man da treffen muss?
Ja, also Gott sei Dank fordert der politische Extremismus rechts und links relativ wenig Menschenleben. Es gibt immer wieder mal Todesopfer. Die meisten Todesopfer haben wir aber durch den politischen Islam, den Islamismus zu beklagen. Das sind ja auch die Anschläge, die jetzt in den letzten Monaten in den Medien immer bekannt geworden sind. Aber wenn es um die Gefährlichkeit geht, also das ist immer so eine Sache mit den Rankings. Natürlich ist es richtig, dass der Rechtsextremismus die größere Herausforderung, die größere Gefährdung unserer Demokratie darstellt. Das liegt aber vor allem daran, dass wir eine Partei haben, die zumindest in Teilen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, die zumindest in Teilen eine rechtsextremistische Partei ist und die in der Bevölkerung einfach in den Umfragen einen sehr hohen Zuspruch hat und bei der letzten Bundestagswahl ja auch wieder ein im Grunde fulminantes aus ihrer Sicht Ergebnis erzielt hat. Ja? Ich spreche von der AfD. Und da sehen wir natürlich, dass wir eine besondere Herausforderung haben politischen Extremismus. Aber da reden wir dann nicht über die Gefährdung durch Körperverletzung. Ja? Wir müssen unterscheiden zwischen zwei ganz unterschiedlichen Dingen. Stellen politische Extremisten eine Gefahr dar für die freiheitliche demokratische Grundordnung, weil sie die bekämpfen, aber durchaus mit legalen Mitteln? Oder wenden sie Gewalt an, verstoßen sie gegen Gesetze? Und das ist dann eine Gefahr für Leib und Leben der Bürger. Aber eigentlich ist die Gefahr für die politische Ordnung in Deutschland fast schon eine etwas geringere, weil die kriegen ja keine große, breite Unterstützung in der Bevölkerung, nicht wahr? Das ist bei der AfD was ganz anderes, nicht? Würde die AfD anfangen, Gewalt anzuwenden, dann würden die Umfragewerte sofort in den Keller gehen bei der Partei, nicht? Also die sind klug genug, mit legalen Mitteln nach politischer Macht zu streben, und die wollen tatsächlich die politische Ordnung in Deutschland radikal verändern.
Wenn wir jetzt mal beim Rechtsextremismus bleiben, da scheint es ja für mich, dass es da so einige Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren, wenn man sich jetzt mal Phänomene wie die AfD anguckt, aber auch so andere rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien. Früher, für mich zumindest, war immer das Rechtsextreme, das Rechte stand so für das sehr konservative, sehr autoritär daherkommende. Und heute sieht man ja, dass die so ein bisschen anarchistisch daherkommen. Die fordern das Establishment heraus, ne, haben zum Teil auch libertäre Ansätze. Also sie fordern Freiheit.
Also da gibt es zwei Phänomene. Das eine ist natürlich eine rhetorische Strategie. Rechtsextremisten fordern immer Freiheit, nämlich für sich. Und das ist die Freiheit, die sie sofort abschaffen würden, wenn sie politische Macht hätten. Das ist der eine Aspekt. Gerade die AfD beherrscht meisterhaft die Strategie der Selbstviktimisierung. Damit bezeichnet man die Strategie, dass man sich selbst zum Opfer macht. Also einer Meinungsdiktatur und so weiter, dass sie ihre Meinung nicht frei sagen dürfen. Allerdings würden sie diese Meinungsfreiheit radikal einschränken, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Also würden das ihrerseits tun. Und was Sie jetzt ansprechen, ist, dass stärker geworden ist in der letzten Zeit das, was man in der Forschung oder auch überhaupt in der Literatur darüber, die neue Rechte nennt. Das sind Positionen, die nicht zurückgreifen auf Ideen des Nationalsozialismus, sondern der konservativen Revolution in der Weimarer Zeit. Die sind autoritär orientiert, antiliberal, gegen die parlamentarische Demokratie orientiert, behaupten aber von sich, dass sie natürlich Demokraten seien. Sie wollen aber eine ganz andere Art von Demokratie. Sie wollen das, was man die identitäre Demokratie nennt, wo es einen homogenen Volkswillen gibt. Also das Volk hat einen Willen, und der wird exekutiert von der Führung, und dieser Wille wird artikuliert in Referenden. Aber da ist kein Platz für Pluralismus. Und was jetzt die Libertären betrifft, das ist eine Entwicklung, die jetzt in der jüngeren Zeit eine stärkere Rolle spielt, nämlich das kommt gerade auch aus den USA stärker rüber, dass wir radikal libertäre Positionen haben, die aber sich mit den Positionen vieler in der AfD oder in der Neuen Rechten beißen, weil sie nämlich marktradikal sind. Die wollen eigentlich den Staat weitestgehend zurückdrängen und durch den Markt ersetzen. In der Neuen Rechten gerade nicht. Die sind geradezu staatsgläubig. Sie wollen ja gerade einen autoritären Staat, aber einen, in dem sie das Sagen haben.
Einen autoritären Staat wollen vermeintlich auch Linksextreme, auf die würde ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Wenn man sich mal die Geschichte des 20. Jahrhunderts anguckt, vielleicht auch des 21. Jahrhunderts noch, dann sehen wir ja Linksextreme, autoritäre Regime, Stichwort Stalin, Stichwort Mao, Pol Pot, die Roten Khmer, die ja auch Millionen Tote gefordert haben. Droht denn sowas überhaupt noch? Ist das zu sehr in Vergessenheit geraten, auch diese Gewaltgeschichte der Extremlinken?
Das glaube ich ja. Die wird viel weniger behandelt, auch im Schulunterricht, als die des Nationalsozialismus. Das hat gute Gründe. Ich will gar nicht, dass das auf eine Stufe gestellt wird. Aber dass man stärker sich einfach mal daran erinnert, welche unglaublichen Opfer diese Systeme gefordert haben. Das ist ein wichtiger Punkt, also im politischen Gedenken und in der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Aber in der Gegenwart spielen solche Formen des autoritären Linksextremismus eigentlich eine geringere Rolle. Wenn wir heute den Linksextremismus anschauen, dann sind das stärker Strömungen, die aus dem Spektrum des Anarchismus und der autonomen Szene kommen, die gewaltorientiert sind. Und wir haben dann noch eine weitere Entwicklung. Wir haben nämlich eine Form des Postmarxismus, der gar nicht so sehr darauf abzielt, jetzt autoritäre Strukturen zu errichten, sondern der stark geprägt ist von der sogenannten linken Identitätspolitik und vom Postkolonialismus. Und da haben wir einen Bereich, wo die sehr deutlich zu beobachten sind, nämlich die israelfeindlichen Demonstrationen seit dem 7. Oktober 2023. Da sind die mal stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, weil man da sich gefragt hat, wo kommt eigentlich dieser Israel-Hass her? Und dieser Israel-Hass, der kommt natürlich zum einen aus dem auslandsbezogenen Extremismus, also Umfeld, Anhänger der in Deutschland verbotenen palästinensischen Befreiungsfront, PFLP. Aber dann kommen die aus dem Spektrum einer neuen Linken, Postkolonialismus, die ihren Israel-Hass dann theoretisch untermauern mit neuen Varianten linker Ideologien.
Zugespitzt formuliert, gibt es denn nicht auch bei dem Thema Identitätspolitik so einen Punkt, wo sich rechte und linke Ideologen berühren, weil in der linken Identitätspolitik geht es ja auch um rassische Minderheiten, ethnische Minderheiten, denen ein Wesenskern zugeschrieben wird, Stichwort kulturelle Aneignung. Das ist ja schon gar nicht mal so weit entfernt von dem Volksbegriff der Rechten oder der neuen Rechten. Wie sehen Sie das?
In der Tat. Wir können beobachten, dass dieser Aspekt der Identitätspolitik einer ist, der in beiden Spektren, links wie rechts, im Übrigen auch im Islamismus, da geht es dann um die Identität als Muslime, in beiden Spektren spielt das eine ganz zentrale Rolle. Der Begriff der Identität ist aktuell ein ganz zentraler, natürlich in der allgemeinen Debatte erst einmal, nicht? Also das ist ja nicht ein Thema von Extremisten, sondern Extremisten greifen diese Themen auf, aber dann haben wir die Gemeinsamkeiten. Und Sie haben völlig recht, wir haben in beiden Fällen zugespitzt formuliert eine Form des Kollektivismus, weil nämlich davon ausgegangen wird, dass jemand, der Deutscher ist, der hat zu einem deutschen Kollektiv zu gehören, der darf sich nicht vermischen, beispielsweise, dass er irgendwie Ehe schließt mit einer Türkin oder ähnliches. Das geht gegen die Konzepte des sogenannten Ethnopluralismus, also dass man die ethnischen Grenzen einhält und die ethnische Identität bewahrt. Und auf der anderen Seite haben wir ein ähnliches Denken dann bei der linken Identitätspolitik. Denken Sie einfach daran, welche Probleme jemand bekommt, der homosexuell ist und rechtsorientierte Positionen vertritt. Geschweige denn, dass der Eintritt in die AfD, dass dann gesagt wird, das geht nicht, als Schwuler darf man das nicht, nicht. Wo man sagen muss, wo kommt eigentlich dieses Denken her, dass man meint, dass Homosexuelle in einer bestimmten Weise politisch denken müssen. Das ist Kollektivismus.
Jetzt haben wir über die Linken und über die Rechten gesprochen. Viele sagen ja mittlerweile, naja, ich fühle mich eigentlich weder der einen noch der anderen Seite so wirklich zugehörig und kann mich damit nicht mehr identifizieren. Wir alle haben ja auch Positionen, politische Positionen, die weder rechts noch links so in ihrer Gänze sind. Also bei dem einen Thema denke ich vielleicht ein bisschen konservativer oder rechter, bei dem anderen ein bisschen linker. Wie passt denn das eigentlich überhaupt noch in die Zeit rein? Also ist das denn nicht auch ein Korsett, was man sich da so anlegt, was unser Denken so ein bisschen überformt?
Sie meinen, dass wir die Wirklichkeit zurechtbiegen gewissermaßen, dass wir Kategorien anwenden, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, nicht? Das kann man in Teilen sicherlich sagen. Grundsätzlich glaube ich das nicht, weil Sie haben ja gerade gesagt, wenn Menschen politische Ideen entwickeln, also da kann man sagen, mehr konservative Positionen, mehr progressive Positionen und jemand kann progressiv sein in die eine Richtung und konservativ in die andere Richtung. Das ist ja, das kann trotzdem eine kongruente politische Position ergeben, nicht? Das ist Teil des politischen Pluralismus. Gleichzeitig haben wir sehr wohl im Bereich des politischen Extremismus Positionen, die sehr klar eine radikale Gleichheit und Herrschaftsfreiheit anstreben, also und insofern linksorientiert sind, und andere Positionen, die sehr klar die Wiederherstellung wollen einer natürlichen Form von Ungleichheit. Das sind rechtsorientierte Positionen. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir beobachten seit 10, 20 Jahren, dass Ideologien, Dogmen, eine immer geringere Rolle spielen. Also ein bisschen flapsig gesagt, politische Extremisten lesen heute viel weniger Bücher und bemühen sich viel weniger darum, ihre politischen Positionen auch stringent auf den Punkt zu bringen, also eine klare, stringente Ideologie, ein klares Dogma zu entwickeln. Dadurch werden dann auch die Grenzen teilweise schwimmender. Ja, da haben Sie dann teilweise Rechtsextremisten, die dann sich zusammenschließen mit linksorientierten und dem Linksextremismus zusprechenden Schwoblern, also Leute bei den Corona-Demonstrationen, die sich dann dort treffen und im Grunde den gleichen Feind haben, nämlich den Staat. Dann haben sie gerade auch zwischen Linksextremisten und Islamisten jetzt Berührungspunkte. Gerade bei den Anti-Israel-Demonstrationen haben wir das ganz stark beobachten können, dass wir hier eine breite Front haben von Leuten. Das sind dann Leute aus dem deutschstämmigen linksextremistischen Spektrum, Trotzkisten beispielsweise, und dann Islamisten, Hamas-Anhänger. Ne? Und die sind dann traut vereint im Rahmen von Demonstrationen und nicht nur bei den Demonstrationen selber, sondern wohl auch im Vorfeld bei den Vorbereitungen dieser Demonstrationen.
Sagt der Politologe Hendrik Hansen über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von rechts- und linksextremem Denken. Das war es mit Leben im RBB 24 Inforadio. Von Ihnen verabschiedet sich Markus Latong und hier geht's jetzt weiter mit dem Service und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A24 Hamburg in Richtung Berlin zwischen der Raststätte Walsleben und Neuruppin befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Und Vorsicht bitte auch auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Großgöris liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lee ist Stau an einer Baustelle 30 Minuten plus dort. In der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder, Stau zwischen Potsdam Nord und Föben. Hier sind es 20 Minuten mehr für Sie. Stadtverkehr Berlin, Stadtring Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich umfahren.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Birgit Röhricht. Die Ukraine meldet viele Tote nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Sumy. Laut Innenminister Klimenko wurden 21 Menschen getötet, nachdem Raketen im Stadtzentrum eingeschlagen seien. Viele weitere seien verletzt worden. Auf Bildern in sozialen Medien waren brennende Autos und zerstörte Gebäude zu sehen. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine, unweit der russischen Grenze und wurde schon mehrfach angegriffen. Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami programmiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Ina Dietz.
In der gesetzlichen Krankenversicherung droht laut Storm ein Anstieg um mindestens einen halben Beitragssatzpunkt. Storm sprach von einer Zumutung für Beschäftigte, Rentner und Arbeitgeber. In Verbindung mit steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen könnte damit ein Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 43% erreicht werden.
Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Israel weitet seine Militäreinsätze im Gazastreifen aus. Wie die Armee bestätigt hat, ist dabei auch ein Krankenhaus im Norden des Palästinensergebietes beschossen worden. Dort habe die Terrormiliz Hamas eine Kommandozentrale unterhalten, hieß es. Nach Angaben der Klinikleitung wurden Teile des Krankenhauses zerstört. Das Personal brachte die Patienten nach einer israelischen Vorwarnung in Sicherheit. Ein Intensivpatient habe aber nicht überlebt. Der Mann, der gestern in Berlin-Charlottenburg von der Polizei angeschossen wurde, ist tot. Er ist am Morgen im Krankenhaus verstorben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann soll gestern in einer U-Bahn einen anderen Mann im Streit erstochen haben.